Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Micha Hölzen. Ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines Bootes. Das habe ich mir zusammen mit meinem Segelkumpel Laurenz Schlüter gekauft. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, weil wir immer schon den Traum hatten, wir wollten einmal rund England segeln. Und da haben ganz viele Leute gesagt, naja, und dafür dann extra nur ein Boot kaufen, das danach wieder verkaufen. Ob das so klappt, weiß ich nicht genau. Und genau das soll dieser Podcast eben dokumentieren. Was erleben wir dabei beim Kauf, dann auch, wenn wir das Boot ausprobieren, wenn wir losfahren. Wir wollen auch die Reise mit einem Segelpodcast begleiten. Und los ging es natürlich tatsächlich, nachdem wir dann endlich ein Boot gefunden hatten, mit dem Kauf. Und da musste man dann verhandeln und da geht es dann auch um den Kaufvertrag und da gab es dann eine Telefonkonferenz und das klang dann eben so.
Das erste ist tatsächlich der Kaufvertrag, ne? Also so wie du den aufgesetzt hast, ist der uns definitiv zu knapp. Und zwar aus folgendem Grund, dass grundsätzlich davon abgeraten wurde, wenn man ein Boot kauft, einen Gewährleistungsausschluss zuzustimmen, wenn man weder ein Gutachten noch eine Probefahrt gemacht hat. Das war sozusagen die Konsequenz, ja. Das macht ja auch Sinn, ja. Irgendwie, weißt du, so, wir haben den Mast nicht gesehen. Ich will dir nichts unterstellen. Wir haben wirklich Vertrauen zu dir, ne? Aber wir haben den Mast nicht gesehen, wir haben das Boot quasi nicht im aufgebauten Zustand gesehen und der Weg daraus wäre eine zusätzliche Klausel, die man da irgendwie reinschreibt. Also wir würden quasi die Probefahrt am Tag der Übergabe mit in den Kaufvertrag einbeziehen, ja? So eine Art irgendwie Abnahmefahrt am Tag der Übergabe. Ich verstehe deine Seite, du möchtest das Boot verkaufen und möchtest einen sauberen Strich drunter haben, völlig klar.
Genau, abschließen,
gar kein eine Frage. Ich bitte dich nur, auch unsere Seite zu berücksichtigen. Wir wollen halt irgendwie einen Kaufvertrag haben, wo wir das Gefühl haben, okay, das funktioniert so für uns und wir kommen dann am Ende zusammen und ich gehe davon aus, ja, also ich gehe davon aus, dass wir einfach irgendwann da im, keine Ahnung, im März bei dir aufschlagen, zusammen das Boot da ins Wasser setzen, eine Runde rumgondeln, ein paar Sachen ausprobieren und dann sind wir weg, ja, und du hast irgendwie dein Geld, wir haben dein Boot und irgendwie dann gucken wir mal, wer besser dran ist, ja. Also irgendwie.
Gut, soweit erstmal aus dieser Telefonkonferenz, wo es um das Aushandeln eines neuen Kaufvertrages ging. Diese dreckige Lache, die man da gehört hat, die gehört übrigens Laurenz Schlüter. Der steht da meiner dreckigen Lache in nichts nach. Ja, und letztendlich fragt man sich natürlich als Mensch mit gesundem Menschenverstand, wieso überhaupt ein Boot kaufen, wo doch jeder sagt, die glücklichste Zeit beim Bootskauf ist die Zeit vorm Bootskauf. Sobald man ein Boot hat, fängt der Ärger sozusagen an. Ja, und Auslöser dafür war eben eine Idee, die wir jetzt in diesem Jahr im Sommer umsetzen wollen. Laurenz, was war das nochmal für eine Idee?
Endlich, ja. Das war ungefähr vor 6 oder 7 Jahren. Da haben wir mal im York-Schlösschen gesessen zusammen. Mhm. Und da kam so die Idee auf, sag mal, irgendwie so rund England, das wäre schon geil. Aber da braucht man schon so 3 Monate Zeit. Und wir hatten immer so 2 Wochen was gechartert hat.
Ne? Ja, 2 Wochen.
Und dann war irgendwie immer so, ja, 1,5 für so ein 10-Meter-Boot, wenn man zu zweit ist oder vielleicht zu viert. Da legt man ja richtig Kohle hin, ne? Wenn man dann so 14 Wochen unterwegs ist.
Ja, wir rechnen mal eben durch. Genau, so also 1,5. Ungefähr, sagen wir mal, 2 Hochsaison. 2.000 Euro pro Woche. Man ist 12 Wochen unterwegs. Dann bist du bei 24.000 Euro. Und dann haben wir gedacht, 24.000 Euro, das ist doch so ungefähr die Kategorie, wo man ein Boot auch kaufen kann. Und das dann danach einfach wieder verscherbeln. Und dann haben wir die Idee anderen Leuten erzählt und die Reaktion war so lustig, weil alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, ja, ihr seid aber so ein bisschen schwer erziehbar, oder? Das wird doch auf keinen Fall funktionieren, ja. Und der Podcast hier, der fängt jetzt quasi an mit mehreren Episoden und versucht rauszubekommen, ob wir da wirklich eine ziemlich schwachsinnige Idee haben, die wir verfolgen und wo wir am Ende sehr viel Lehrgeld zahlen werden. Oder
ob es vielleicht doch einigermaßen aufgeht, so wie wir es natürlich immer noch jetzt hoffen. Dann haben wir halt angefangen, Anzeigen zu studieren und haben uns auch so einen preislichen Rahmen gesetzt. Der ging bei uns jetzt so bis ungefähr 20.000, sag ich mal. Da war uns schon klar, dass wir da nichts über 30 Fuß bekommen werden in der Kategorie, weil die Ausstattung sollte ja auch noch ein bisschen passen. Und dann war es ja so, dann hast du zwei Boote besichtigt. Da war ich jetzt nicht dabei, leider muss ich sagen, weil es klang eigentlich ziemlich spannend. Kannst du ja mal kurz erzählen, was das für Seelenverkäufer waren?
Naja, ich habe dann in Lübeck eine gesehen. Das war so ein schwedisches Fabrikat, ich weiß gar nicht mehr, was das war. 32 Fuß, aber mit einem kleinen Steuerrad. Aber das Spannende war, die hatten, weil die viel in Skandinavien unterwegs waren mit dem Boot von der Ostsee aus, haben die sich so ein, wie nennt man denn das, so ein Kohleofen, ne, so ein Kaminofen einbauen lassen. Der war aber richtig
arg. Habe ich schon immer von geträumt, so ein Kaminfeuer.
Ja, und dann, was halt toll war an dem Boot war, die hatten ein Jahr vorher eine neue Maschine reingekriegt und da habe ich natürlich gedacht, okay, das sollte irgendwie, ich glaube 16,9 kosten. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren, naja, und dann war das halt in einem relativ mittelschronzigen Zustand, würde ich mal sagen. Also es war schon okay. Also der Typ ist auch tatsächlich mit Familie da auch immer noch rausgefahren. Und die haben das Boot jahrelang im Wasser gelassen. Und man konnte, das war halt noch in der Saison, da war das natürlich im Wasser auch. Und man konnte halt das Unterwasserschiff nicht sehen. Und das wäre wahrscheinlich genau das Problem geworden. Außerdem bei so einem relativ kleinen Boot hinten im Cockpit hat man dann halt wenig Platz, wenn da so ein Steuerrad ist.
Ja, ja. Und aber immerhin, also die haben sich selber diesem Boot noch anvertraut. Ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Also wenn die sich da selber nicht mehr, aber vielleicht haben das auch nur erzählt, weiß man ja nicht genau.
Ja, aber der wirkte schon so, also der war Maschinenbauer und hat unheimlich viel daran rumgefrickelt, die ganze Elektrik und so, das sah alles super gepflegt aus, also okay. Das war schon okay. Mhm. Ich weiß noch, dann habe ich angerufen, ich wusste, Micha ist in Urlaub in Frankreich und dann haben wir da telefoniert und er war ganz erstaunt, dass ich mich da so aktiv schon auf die Suche gemacht hatte. Ne? Und dann habe ich halt Fotos gemacht. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto klarer war eigentlich, das war jetzt ganz gut, um mal zu sehen, worauf muss man achten. Und man macht ja so seine Erfahrungen dann und lernt einfach dazu. Und das war halt so ein Baustein auf dem Weg sozusagen, dann noch mehr Erfahrung zu sammeln.
Ja, so gesehen haben wir im Grunde genommen, du hast dann ja noch ein zweites Boot angeguckt, das war dann, glaube ich, wirklich ein Seelenverkäufer.
Ja, das war die Härte. Das war eine Kater 35, also von der Größe her war das schon toll, lag komischerweise am Rhein in der Nähe von Mainz und ich bin da hingefahren und dann stellte sich eben raus, also das Boot, das war garantiert irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gestrichen worden und das war in einem jämmerlichen Zustand. Als der die Maschine angelassen hat, da habe ich wirklich gedacht, ich sitze auf dem Trecker und das Ding fliegt uns gleich um die Ohren. Aber auf dem Weg dahin habe ich natürlich schon so gedacht, ja, wäre ja eigentlich geil, wenn das Boot wäre, könnte man erstmal so einen kleinen Turn machen, so wie früher, so bin ich nämlich aufgewachsen am Rhein, den Rhein runter bis nach Duisburg und dann in den Mittellandkanal und dann quer durch Deutschland bis nach Berlin, um das Boot hierher zu holen, habe ich mir natürlich dann in den schillerndsten Farben ausgemalt, aber als ich dann an dem Steg stand und das Boot sah, war klar, das, vor allen Dingen, aber das Härteste war, und da habe ich dann auch wieder dazugelernt, als der die Luke aufgemacht hat und ich eine Nase von dem Geruch in die Nase kriegte, das war die Härte. Das war so schimmelig und so eklig, dass ich wusste, okay, so ein Boot kann einfach nur undicht und schlecht und gepflegt sein. Und
ja. Das war einer der besten Tipps, die wir auch am Anfang bekommen haben von Leuten. Wir haben gefragt, ja, wo muss ich denn darauf achten, wenn ich ein Boot kaufen will? Und ein Tipp war eben tatsächlich, das Erste, was du wahrnimmst, wenn du runtergehst in so einen Bootskörper, in so einen Rumpf, achte auf den Geruch. Und wenn der eben genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ist, dann erstes Alarmzeichen. Ne? Ja, und dann hatten wir tatsächlich, dann habe ich auch gedacht, nachdem ich aus Frankreich zurück war, Mann, jetzt müssen wir aber mal wirklich gucken und so. Und dann bin ich tatsächlich über ein Inserat gestolpert bei eBay Kleinanzeigen. Also das war eben so eine First 30 von Beneteau, Baujahr 78, also relativ alt. Aber die Ausstattung hat mich gleich angesprochen. Ne? Also sprich ein Funkgerät mit sogar noch einer Schwestereinheit, dann zwei Großsegel, zwei Rollref Genuas, eine Sturmfockenblister, ein Spiebaum, einen großen Wassertank von 130 Litern, Kraftstofftank von 60 Liter,
eine Eperspecher Standheizung. Das war für unser Ziel, jetzt eben da oben im Norden rumzugondeln, ganz entscheidendes Kriterium.
Sozusagen die Hightech-Antwort auf das Phänomen Kaminofen.
Ja, und dann, genau, und dann eben so die, auch der, die Beschreibung sagte mir zu oder sagte uns dann auch zu, wir haben uns das denn ja, du hast das dann auch angeguckt, also guter gepflegter Zustand, den man auf den Bildern auch sehr gut erkennen konnte. Ja, und dann war da die Rede von einer umfangreichen Motorsanierung und dies und das und so. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar, der Typ will 18.000 dafür haben. Es war offensichtlich schon länger drin. Er hatte ursprünglich auch mal 20.000 anvisiert. Und dann habe ich da angerufen und habe dann die Frau des Verkäufers dran gehabt und die war, machte auf mich gleich einen sympathischen Eindruck. Das ist nämlich bei eBay Kleinanzeigen, finde ich, der entscheidende Punkt. Ne? Du musst mit den Leuten telefonieren, um so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, wie sind die eigentlich? Mhm. Ne? Sind die so ein bisschen schlitzohrig oder eben nicht? Und bei denen, bei der Frau hatte ich das Gefühl, die machte auf mich einen sehr, ja, so einen angenehmen Eindruck, ne? Überhaupt nicht aufgesetzt und so, sehr natürlich. Ja, und dann haben wir, um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen, relativ schnell gedacht, das könnte eventuell für uns ein gutes Boot sein. Und dann haben wir uns Tickets gekauft und sind dann nach Fehmarn gefahren, weil dieses Boot lag in Fehmarn und wir haben gedacht, naja, gucken wir uns den Kahn einfach mal an. Und dann sind wir da hingefahren und der Verkäufer hat uns dann netterweise auch abgeholt, also weil wir sind da am Bahnhof angekommen, wir sind mit dem Zug gefahren. Dann sind wir da in das Winterlager gefahren, das war sehr lustig, weil das war so ein Mensch, der sich offensichtlich so über die Jahre auf Winterlager spezialisiert hat. Da gab es 3 riesige Hallen, in jeder Halle standen nicht geschätzt 50 bis 100 Boote. Und die Masten waren draußen in riesigen Mastschränken untergebracht und da lag dann eben auch das Boot, was wir uns angeguckt haben, schön aufgebockt, ohne Mast natürlich, war alles abgerickt. Und da waren wir dann erstmal so sehr angetan, fand ich, ne? Also weil man hat gesehen, der Rumpf war in tadellosem Zustand, das ganze Unterwasserschiff war in einem ganz guten Zustand eigentlich.
Dass ich erst so gedacht habe, das kann kein Boot von 1978 sein.
Ja, dann haben wir uns das in aller Ruhe zusammen mit dem Verkäufer, mit dem Besitzer angeguckt und waren dann eigentlich so relativ angetan, kann man sagen. Es gab so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel unten der Kiel ist ja angesetzt an den GFK-Rumpf und an dieser Übergangsstelle, da war so eine leichte Rostspur. Und da sind ja die mehrere Bolzen, die quasi diesen Eisen, diesen schweren Ballastkiel am Rumpf befestigt halten. Und dieser Rost, da wussten wir jetzt nicht genau, kommt der vom Kiel oder kommt der von diesen Bolzen und die sind womöglich schon irgendwie relativ durch und so. Das war eine Sache, die uns so ein bisschen irritiert hat, aber ansonsten waren wir von dem Zustand des Bootes sehr angetan.
Und auch unsere Nasen, als wir in die Kajüte gegangen sind. Ne?
Ja, genau. Also weil der Kollege, dem das Boot gehörte, der hatte tatsächlich da auch solche Behälter aufgestellt, die quasi ständig die Luft so ein bisschen trocken halten. Und ja, also man hat einfach gesehen, da waren, der hat das Boot 20 Jahre besessen, glaube ich, 22 Jahre, 96 haben sie das gekauft. Mhm. Und da hat man schon so das Gefühl gehabt, okay, also die haben sich gekümmert um dieses Boot. Ne?
Und das dann ist auch jedes Jahr in dieses Winterlager gekommen, sodass es eben nur ein halbes Jahr pro Saison im Wasser war.
Ja.
Und das sieht man einfach.
Ja, gut. Manko war dann, wir konnten den Mast nicht finden, also der Besitzer konnte den Mast nicht finden.
Da sind wir da noch so übers Gelände geeiert und in allen Mastschränken und kleinen Hallen, wo die Masten aufgebockt waren, geguckt, aber nicht gefunden.
Ja.
Schon sehr skurril.
Ja, das war so ein bisschen doof, ne? Und da waren wir so ein bisschen, also das hat uns so ein bisschen leicht verunsichert, ne? Weil wir so gedacht haben, na okay, also wir können das Boot jetzt sowieso nicht Probe fahren und wir wissen nicht, wie der Mast aussieht. Aber dann haben wir eben auf der anderen Seite gedacht, der Mensch, der Eigentümer, machte genau wie seine Frau eigentlich einen okayen Eindruck. Und es war eben so diese klassische Käufer-Verkäufer-Situation. Beide Seiten sind so ein bisschen vorsichtig, tasten sich so ein bisschen ab. Und dann sind wir halt noch zusammen was trinken gegangen und dann war das ganz lustig, weil dann der Verkäufer, der wollte eigentlich, der hatte dann tatsächlich auch schon so einen Kaufvertrag dabei und Ich glaube, der hat sich so ein bisschen gewünscht, dass wir in so einer bierseligen Laune dann einfach unsere Ottos da drunter setzen und dann ist die Karre für 18.000, hat den Besitzer gewechselt. Und das ging uns dann aber deutlich zu schnell. Und dann, das haben wir ihm dann auch gesagt, dann haben wir auch offen darüber geredet. Das fand ich auch gut, also weil er dann gemerkt hat, okay, die wollen sich vielleicht noch ein bisschen überlegen, ein bisschen sortieren und so.
Dann ist er auch nochmal weggegangen, damit wir nochmal unter vier Augen reden konnten.
Genau, richtig, stimmt. Das hatte ich tatsächlich schon vergessen. Und ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir fahren jetzt nochmal mit ihm nach Hause, weil ein weiteres Problem war, wir haben die Segel, hatten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Und das ist ja jetzt auch kein unerheblicher Posten bei einem Bootskauf. Und die hatte er aber zu Hause gelagert. Und das war mit dem Auto eine halbe Stunde Fahrt. Und dann hat er gesagt, nee, okay, wir fahren da zu ihm und gucken uns die da an. Dann haben wir eben gleich auch seine Frau kennengelernt. Und dann haben sie uns diesen einen Segelsatz gezeigt, also den guten Segelsatz. Und der war auch wirklich gut, muss man sagen. Ja. Die Segel waren in einwandfreiem Zustand, auch ganz akkurat weggepackt. Also das fügte sich so in dieses Gesamtbild ein, das kann man schon so sagen. Ne? Fand ich wirklich ganz gut. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir sind sehr angetan, aber wir würden ganz gerne noch mal eine Nacht oder zwei drüber nachdenken und sind dann eben unverrichteter Dinge im Endeffekt dann da wieder abgereist. Der Eigentümer hat uns dann noch zum Bahnhof gebracht und wir hatten eben vereinbart, wir werden dann nochmal telefonieren. Ja. Und dann haben wir uns ja erstmal so ein bisschen unterhalten und wir hatten aber beide ein gutes Gefühl. Ne?
Absolut.
Ja. Also wir hatten beide das Gefühl, das ist ein okayes Boot, das hat die richtige Größe, der Preis stimmt, die Ausstattung stimmt einigermaßen. Ja, und dann wurde es tatsächlich spannend, also weil dann ging so ein bisschen, also wir waren grundsätzlich dann einig uns, dass wir dieses Boot kaufen wollen. Wir hatten auch schon den Preis ordentlich runtergehandelt, das ging so ein bisschen hin und her und da merkte man, oh, jetzt sind wir aber an so einem Punkt, wo es auf seiner Seite des Eigentümers halt auch so ein bisschen wehtut.
Und beim Preis 16,5. Das war so Takeaway. Wie Takeaway? Ja, also das hatten wir irgendwie, als ihr gingt, nochmal so, haben wir euch das so mitgegeben. Und gesagt, okay, ihr seid bei 16, wir sind bei 17, wir machen 16,5 und das wäre ja dann irgendwie der Kaufpreis. Den könnte er ja gleich reinschreiben, wenn er das wollte.
Ja, das wäre jetzt das nächste Thema. Da komme ich als Finanzminister nochmal ins Spiel. weil es ist absurd, aber wir haben jetzt in den letzten zwei Tagen nochmal, ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil jetzt Ende des Monats die Boote rausgehen, nochmal ein paar interessante Angebote, die deutlich niedriger liegen bei vergleichbarer Qualität. Und jetzt ärgere ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich mich bei der Kohle nochmal gesagt habe, hey, wir starten bei 14, dann hätten wir uns woanders getroffen. Also 16,5 ist definitiv zu viel. Okay. Von daher würde ich, also ich hätte jetzt gesagt, wir gehen von 14 aus und dann treffen wir uns bei 15. Weil, nee,
das mache ich nicht, da bin ich nicht dabei. Nee. Lauens, da bin ich also nicht dabei. Definitiv. Dann fahre ich das Ding über weiter. Wir sind wirklich, also wir haben bei über 20 angefangen und wir nehmen mal das Herz mit raus aus dem Schiff. Ne? Aber das, was wir reingesteckt haben, auch jetzt das letzte Jahr nochmal, ne, also da gehe ich nicht mit.
Ich kann ein Beispiel geben von der Dufour 35, die wir gesehen haben, von einem gewerblichen Anbieter, der das General überholt hat und der setzt das mit 13,8 rein. Ja, also die Preise sind im Moment halt im Keller, ja, vergleichbar, ich glaube 79. Und von daher finde ich, muss auch da nochmal irgendwie nochmal überlegt werden, weil, also ich finde, wir sollten da.
Ihr sagt, nochmal, ihr bleibt bei euren 16 und ich gucke mir euren Kaufvertrag an. Also ich muss ja jetzt zwei Kröten schlucken hier. Ne? Mhm. Ich werde es mit meiner Frau bereden, das ist meine Finanzministerin. Und sie ist nicht zum Kirschen essen, mein lieber Lauritz.
Ja, ja, ich bin da gestern auch schon gehört. Also ich kann da auch
im Kopf sein.
Ja, ja. Daher, ja, natürlich, ich kenne mich da ziemlich aus.
Und das machen die. Ich finde euch beide trotzdem total nett und ich wäre einfach total glücklich, wenn ihr das Ding da nehmt und ihr kriegt ein ordentliches Boot. Natürlich ein altes ordentliches Boot, aber ein ordentliches Boot und es wäre am schönsten, wenn wir alle ganz gemütlich auseinandergehen. Ne?
Ja. Dann haben wir uns so auf 16,5 quasi dann geeinigt, ne? Also weil wir dann auch gedacht haben, okay, das ist jetzt auch blöd, wenn wir jetzt so total auf die Tube drücken, weil der Vorbesitzer hatte ja auch zugesagt, noch das Unterwasserschiff zu machen und wir mussten ja auch noch zusammen dann das Boot zu Wasser lassen und eine Probefahrt und so. Und da wurde es dann aber spannend, weil wir dann gedacht haben, wir müssen noch mal mit dem Besitzer sprechen, weil wir so ein paar Kleinigkeiten noch abfragen wollten. Da ging es dann unter anderem um den Motor, um die Motorlaufleistung. Und da ging es dann eben aber auch vor allem, und das war so ein ganz schwieriger Punkt, um die Übergabemodalitäten und den Vertrag. Weil der Vertrag, den der Kollege da uns vorgeschlagen hatte, der entsprach ja gar nicht dem, was wir eigentlich so uns erwartet hatten. Ne?
So nach dem Motto, gekauft wie gesehen. Dabei hatten wir ja entscheidende Dinge nicht gesehen. Und das konnten wir einfach nicht eingehen so, ne?
Wir können natürlich sagen, okay, Gewährleistung, das kriegt es nicht gesehen. Ich kann das nochmal organisieren, dass wir es runterholen. Ich zahle euch gerne die Fahrt hierher oder was.
Nee, so meine ich das gar nicht. Nee, so müssen wir das gar nicht machen. Und du verstehst, du kriegst, glaube ich, so ein bisschen den falschen Hals. Also ich glaube, wir würden... Also so die Variante, die wir uns überlegt haben, war irgendwie, wir machen jetzt einen Kaufvertrag mit dir, in dem irgendwie so 2-3 kleine Sachen noch festgehalten sind, so für diesen Übernahmetag. Und ansonsten, wir einigen uns mit dir zusammen, das müssen wir jetzt alles aushandeln, sozusagen, wir unterschreiben diesen Vertrag. Das ist dann sozusagen ein abgeschlossener Kauf. Du kriegst irgendwie auch schon einen Teil des Geldes, gar keine Frage. Und auch da ist es ja so, denk nicht nur in deiner aus deiner Perspektive, sondern auch unserer. Ja? Ich sag dir, ich beschreibe dir nur mal ein Beispiel. Wenn wir dir jetzt den vollen Kaufpreis rüberschieben und dann schlägt ein Meteorit in diese Halle von den Bauern ein, ja?
Ja.
Dann haben wir ein Problem und du nicht. Du verstehst aber, was ich meine, oder?
Aber dann ist es ja noch versichert, weil das ist ja über mich versichert im Moment.
Ja, das ist halt die Frage, ob die Versicherung dann nicht sagt, nee, ab Abschluss des Kaufvertrages gilt ihre Versicherung nicht mehr. Da würde ich jetzt mal irgendwie ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Ja? Aber denk einfach mal zurück, als du dein erstes Boot gekauft hast, ne, und das ist unser erstes Boot, ne, da willst du natürlich irgendwie auch alles richtig machen. Machen wir sowieso nicht, aber wir versuchen eben zumindest möglichst wenig falsch zu machen, weil wir schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel haben. Lass uns das hier an der Stelle jetzt erstmal beenden.
Genau.
Das war so eine ganz klassische Situation. Er wollte einfach nur das Boot verkaufen und dann runter vom Tisch und sich dann neu orientieren. Völlig nachvollziehbar. Würde ich als Verkäufer ganz genau so sehen und mich auch bemühen, es so hinzukriegen. Aber wir wollten natürlich auch so eine Restsicherheit haben und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir schreiben in den Vertrag rein und das haben wir dann eben auch reingeschrieben. Das war so ein bisschen so ein Hin und Her und dann haben wir da eben reingeschrieben, Punkt 7.1.
Da das Boot sich zum Zeitpunkt der Besichtigung bereits im Winterlager befand und auch eine Inaugenscheinnahme des Mastes nicht möglich war, vereinbaren Käufer und Verkäufer hiermit einen Abnahmetag inklusive Probefahrt, an dem das Boot offiziell übergeben wird. Sollten bei der Übergabe Mängel in Bezug auf Fahrtüchtigkeit des Schiffes, unter Segel oder Motor, beziehungsweise seiner Sicherheit und Ausstattung festgestellt werden, die weder im Kaufvertrag festgehalten noch bei der Besichtigung angesprochen worden sind, wird mit dem Verkäufer die Möglichkeit zur Nachbesserung oder eine Kaufpreisminderung in Höhe der Reparaturkosten vereinbart.
Ja, und das hat er dann auch akzeptiert. Das wurde dann so auch alles in den Kaufvertrag reingeschrieben. Und dann kam eben der denkwürdige Moment, wo wir uns dann da im Lenz in Kreuzberg getroffen haben. Und das Ganze unterschrieben haben. Und das habe ich leider nur mit einem Handy aufnehmen können, weil da in der Situation eigentlich so dann diese Idee des Podcasts so allmählich kam, weil ich dann doch das Gefühl hatte, ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? Also tatsächlich auch, also wenn ich so einen Podcast gefunden hätte, ne, der quasi genau das so ein bisschen beschreibt und sich mit der Problemstellung auseinandersetzt, mit der wir jetzt da konfrontiert sind, den hätte ich mir auf jeden Fall angehört. Ne? Mhm. Und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich ganz interessant. Ich fand das sowieso total interessant, auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, die sich mit Segelbooten da auseinandersetzen und habe dann so gedacht, ja, okay, da machen wir jetzt einen Podcast raus. Und da hatte ich dann aber nur dieses doofe Handy. Und dann habe ich ja diesen Kaufvertrag, den wir uns dann letztendlich zu dritt, dann, wo wir uns dann hinverhandelt haben, dann mitgebracht. Und den wollten wir dann feierlich unterschreiben. Und jetzt machen wir uns das erste Mal richtig zum Horst. Ich habe dann feierlich unterschrieben. Das klang dann so.
Wir unterschreiben den Kram jetzt einfach. Ich fange mal an, okay? Ort Berlin. Datum heute ist der 10. November. 10.11.2018 und meine Unterschrift. So, Herr Schlüter, wenn wir dann mal hier zur Tat schreiten wollen. Unterschriftverkäufer, du Spacko.
Ah, okay.
Jetzt schmeißen wir schon mal weg. Da fasse ich ein, meine ich aus.
Ja, und ich hatte natürlich blöderweise, hat man jetzt Gott sei Dank akustisch nicht ganz verstanden, aber ich habe dann unterschrieben, da wo eigentlich der Verkäufer unterschreiben soll, bin ja dann auch Rüde zurechtgewiesen worden.
Meinerseits.
Ja, wo der Grundton an Bord dann auch schon mal letztendlich so ein bisschen vorgegeben worden ist. Ja, und dann haben wir aber Gott sei Dank, weil ich drei Ausführungen hatte, eine zerknüllt und dann haben wir es eben nochmal gemacht. Im zweiten Anlauf hat es dann auch fehlerfrei funktioniert, sehr gut. Ja, und dann sind wir jetzt tatsächlich glückliche Besitzer eines Bootes, erstmal nur auf dem Papier.
Ja, aber da gab es ja nochmal ein kleines Zwischenstadium. Erinnerst du dich nicht mehr, dass wir dann, ich erinnere mich an einen Anruf drei Tage später von Micha, der dann sagte, hey, wir müssen noch mal reden, wollen wir das wirklich machen? Und ist alles so schwierig mit der Kohle und
ja,
und irgendwie, ja, wäre es nicht doch besser, wir machen es kürzer und chartern und wir lassen das Ganze platzen.
Ja, stimmt, ich habe so ein bisschen...
Ey, Alter, dann bin ich noch mal hergekommen und habe gesagt, hier, okay, ich bin mir sicher, dass wenn wir in 10 Jahren da sitzen und das nicht mehr machen können oder so, ja, dann ärgert man sich sowas von schwarz.
Ja.
Ich bin gerade solo, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt. Ich habe einfach als Freiberufler einen Job, wo ich das echt relativ gut schieben kann und die Lücken größer machen kann als sonst und dann passt das da rein. Dann habe ich gesagt, hör mal, zur Not, wenn das auch mit dem Wiederverkauf irgendwie ein Stresspunkt ist, dann kaufe ich das ab und fahre das vielleicht in die nächste Saison noch in Berlin, keine Ahnung, und verkaufe es dann auf eigene Faust. Und dann haben wir es irgendwie hingekriegt, uns da dann.
Ja, das war auch ganz gut, also weil das war tatsächlich so, dass ich so ein bisschen an dem Punkt war, ja, kalte Füße, aber ich habe so ein bisschen gezweifelt. Also ich habe so gedacht, also 3 Monate ist doch ganz schön happig und ich habe halt eben schon noch eine Frau und Kinder und die sind aber auch alle unabhängig und dann mit der Arbeit wusste ich auch nicht so genau. Aber das war wirklich gut, dass du dann da auch bei der Stange geblieben bist und gesagt hast, und das sehe ich tatsächlich auch so. Letztendlich, wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir das sowieso nie mehr. Ne? Also weil wir im Grunde genommen diese Tour, die wir uns da jetzt vorgenommen haben, das ist schon auch tatsächlich, finde ich, eine Herausforderung. Also wir haben ja jetzt die letzten 10 Jahre Segelerfahrung gesammelt. Aber das, was wir uns da jetzt vorgenommen haben, das ist uns, glaube ich, auch beiden bewusst. Das ist schon tatsächlich, ja, das ist schon was anderes. Gezeiten, Gewässer, Navigation, alles ganz tricky oben da. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, Schottland und so. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, wir haben ein Boot, das ist schon mal super. Wir haben jetzt tatsächlich heute sogar ein Beiboot zusammengebaut, was wir letztens gekauft haben. Ein Bananaboot, da kommt jetzt noch ein Außenborder dran. Und also was sozusagen das schwimmende Material angeht, da sind wir jetzt sehr, sehr gut aufgestellt, vorausgesetzt der zusammengebaute Kahn in Fehmarn, der schwimmt auch wirklich.
Ja, aber da haben wir ja diese Probefahrt noch und wenn sich da noch irgendwas herausstellen sollte an groben Dingen, dann
genau,
kann man da immer noch nachverhandeln.
Das ist der letzte Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte tatsächlich. Wir haben von diesen 16.500 Kaufpreis haben wir 12.000 überwiesen, das fand ich auch völlig in Ordnung. Und wir haben uns aber vorbehalten, dass wir 4.000 erst oder 4.500
erst bei Bootsübergabe und nach erfolgter Abnahme dann zahlen. Und das finde ich auch eine gute Regelung. Und der Vorbesitzer, der hat ja die 12.000 schon lange auf seinem Konto. Die haben inzwischen tatsächlich auch ein neues Boot schon gekauft, eine Hallberg Rassi. Der ist sozusagen schon ganz happy.
35 Fuß hat die, glaube ich.
Ne? Ja, die hat 35 Fuß und so. Also der ist sozusagen schon auch ein Schritt weiter. Und ich freue mich da jetzt wahnsinnig drauf, tatsächlich dann im April dahin zu fahren und also das Boot dann zu Wasser zu lassen, das wird einfach super. Also, weil da wird es dann auf einmal so ein bisschen greifbar, dass es dann so losgeht. Da werden wir dann vielleicht auch mit dem Auto dann schon hinfahren und schon so ein bisschen Material mitnehmen und so. Und eine Liste anstellen, was da noch alles gemacht werden muss. Also da muss ja zum Beispiel, also da wird es viel, viel Zeugs geben, was noch gemacht werden muss. Ein paar Sachen, so Stichwort Halterung für den Außenborder, fürs Beiboot. Ganz viel Kleinkram, den wir da noch erledigen müssen und so. Aber das kommt alles in den kommenden Folgen. Und bedanken wir uns jetzt erstmal, dass ihr so geduldig bis zum Ende zugehört habt. Und sagen einfach Ahoi.
Bis Ahoi. Dann.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt.